Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Konstantin Schreiber.
Hallo und herzlich willkommen zum Start ins Wochenende.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Das Wort der Stunde heißt Tempo. Das war diese Woche nämlich rasant hoch. Es konnte einem geradezu schwindelig werden, wie blitzschnell unvorstellbare Summen, hunderte Milliarden an möglichen neuen Schulden erst den Bundestag und heute den Bundesrat passiert haben. Nur jetzt muss das Tempo auch hoch bleiben. Wenn es nämlich darum geht, das viele Geld auch klug zu investieren in die Schulen, Kitas, Straßen, Schienen und klar auch in die Sicherheit des Landes. Ob uns die Geschwindigkeit bei der Umsetzung auch staunen lässt, das bleibt die Frage. Die Bundesländer hoffen jedenfalls darauf. Marc Feuser.
Es wirkt schon wie ein kleiner Wink des Schicksals, vielleicht auch der Geschichte. An dem Tag, an dem im Bundesrat über Milliarden für die Infrastruktur entschieden wird, steht halb Berlin im Stau. Wegen einer Brücke, die zerbröselt. Seit gestern jedenfalls ist die Berliner Stadtautobahn streckenweise gesperrt. Sinnbild deutscher Infrastruktur.
Nächstes Mal kaufe ich mir ein Flugzeug oder Hubschrauber. In Berlin kann man vergessen Auto.
Ich brauche 1,5 Stunden statt 20 Minuten.
Reicht.
Reicht jetzt.
Mal Kopfschmerzen.
Kopfschmerzen, zumindest Kopfzerbrechen, wohl auch in mancher Landesregierung. Tag der Entscheidung im Bundesrat. In Bayern regieren die Freien Wähler mit, in anderen Ländern die FDP. Beide waren gegen neue Schulden. BSW und Linke waren gegen Rüstungsausgaben, jedenfalls bei der Entscheidung im Bundestag vor 3 Tagen. Und heute?
Bayern stimmt natürlich zu. Das war von Anfang an klar. Vielen Dank.
Lieber Kollege Söder, das Saarland stimmt auch zu. Auch das war von Anfang an klar.
Klar, sicher nicht. Krieg, Schulden, bröckelnde Infrastruktur. Es geht ums große Ganze, um riesige Summen und am Ende geht's recht schnell.
Brandenburg, Enthaltung. Bremen, ja. Hamburg,
ja.
Grundgesetz geändert. 500 Milliarden Euro neuer Schulden, mehr Geld für Verteidigung. Alles jetzt möglich.
Natürlich ist es so, dass da jeder einzelne Euro klug, gewogen und überlegt ausgegeben werden muss.
Deutschland wurde über Jahrzehnte teilweise auf Verschleiß gefahren. Unsere Infrastruktur, sie wurde in den vergangenen Jahren mehr verwaltet als gestaltet.
Das Geld nützt nichts, wenn wir das nicht zügig, im wahrsten Sinne des Wortes, auf die Straße kriegen.
Das Geld auf die Straße bzw. in den Topf kriegen, das ist jetzt sein Job. Tammo Diemer ist Chef der Deutschen Finanzagentur und managt die Kredite des Bundes. 500 Milliarden Euro flüssig machen, für ihn kein Problem.
Wir können diese Mittel zusätzlich am Kapitalmarkt aufnehmen. Wichtig ist zu verstehen, dass wir die Mittel erst aufnehmen, wenn die Ausgaben auch getätigt werden. Das heißt, die Mittelaufnahme wird sich über die nächsten Jahre im Zeitverlauf strecken.
Heißt konkret, die Finanzagentur des Bundes verkauft deutsche Staatsanleihen schrittweise 12 Jahre lang. Mit Laufzeiten zwischen 7 und 30 Jahren. Kaufen können die Staatsanleihen Investoren, Privatleute oder andere Staaten. Am Ende der Laufzeit die volle Rückzahlung plus jährlich feste Zinsen. Der Weg zum Geld, zu 500 Milliarden, ist frei, kann aber die Bröselbrücke nicht allein reparieren. Planungen, Genehmigungen, Arbeitskräfte, auch das alles ausbaufähig.
Ich konnte vor der Sendung mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer sprechen und als stellvertretender CDU-Bundesvorsitzender ist er auch an den Koalitionsverhandlungen beteiligt. Guten Abend, Herr Kretschmer.
Guten Abend.
Viele nehmen Friedrich Merz die Kehrtwende bei der Haltung zu neuen Schulden immer noch übel. Wie schaffen Sie es denn, ihm zu verzeihen?
Ja, ich glaube, da gibt es nichts zu verzeihen. Er hat vor der Wahl immer wieder gesagt, dass es Dinge gibt, die vor allen Dingen im Bereich der Länder sind und dieser Verschuldungsbremse, die geklärt werden müssen. Und dass es in Anbetracht dieser wirklich dramatischen Situation jetzt mit dem amerikanischen Präsidenten richtig ist, schnell, zügig, sich handlungsfähig zu machen im Bereich der Verteidigung, das wird auch jeder verstehen. Und das ist immer seine Haltung gewesen. Ich bin bei mancher Frage, was die Ukraine angeht, etwas anderer Meinung. Aber er war da immer sehr, sehr klar. Der Punkt, der jetzt kritisiert worden ist, ich habe das heute im Bundesrat auch gesagt, was die 500 Milliarden Investitionspaket angeht, das war nicht sein erster Gedanke, sondern das war eine klare Forderung der Länder, von den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, weil unsere Haltung ist, ja, wir tragen staatsbürgerliche Verantwortung für das Thema Verteidigung, das ist richtig, aber wir sehen die Infrastrukturlücken in Deutschland, in Kindergärten, in Schulen, in den Krankenhäusern, bei den Straßen und wir werden nicht zulassen, dass wir Panzer und Drohnen kaufen, dass wir Geld in die Ukraine geben, aber dieses Thema nicht mitklären. Deswegen, es war von vornherein klar, wir beteiligen uns an dieser wichtigen Aufgabe, aber es muss auch im eigenen Land vorangehen. Wir haben dieses gemeinsame Paket verabredet und ich finde, es ist ein Zeichen von Führungsstärke, dass es ihm gelungen ist, mit anderen zusammen eine Mehrheit im Bundestag zu schaffen und dass wir im Bundesrat heute auch zugestimmen konnten.
Wir wollen auch gleich noch auf die Investitionen gucken. Nur Stichwort Ukraine, ganz interessant, hat bei Friedrich Merz Priorität die Ukraine-Hilfe, auch die Aufrüstung und immer mit Blick auf eine Gefahr, die von Russland und Putin ausgeht. Wie verkaufen Sie das Ihren Leuten im Osten, die dem Thema Aufrüsten gegen Russland ja grundsätzlich, und Sie selbst ja auch, wesentlich skeptischer gegenüberstehen?
Ja, wir rüsten nicht gegen jemanden auf, sondern wir sorgen dafür, dass wir verteidigungsfähig sind. Wir sehen, was passiert in Russland, an anderen Stellen der Welt. Wir sehen, dass Amerika nicht so verlässlich ist, wie das Jahrzehnte der Fall ist. Und wir machen uns jetzt sicher, weil wir in diesem Land nur Wohlstand haben können und wir nur für unsere Kinder und Enkel eine gute Zukunft haben werden können, wenn wir im Frieden leben.
Ja.
Und deswegen ist diese Maßnahme notwendig. Wir müssen darüber sprechen, was in den letzten 2, 3 Jahren in der Frage der unterlassenen diplomatischen Anstrengungen zur Beendigung dieses Krieges in Europa falsch gelaufen ist. Dass es jetzt der amerikanische Präsident ist, der über uns hinweg Geschäfte macht, um diesen Krieg zum Anhalten zu bringen. Und die Europäer sitzen daneben, staunen und bitten, dass sie mit an den Tisch kommen. Das ist so bitter. Und es zeigt auch, wie wenig wir in Wirklichkeit auf der Welt derzeit noch zu sagen haben. Auch das ist gefährlich. Nur ein starkes Deutschland und Europa. Ökonomisch stark und klar, in der eigenen Haltung wird auch ernst genommen in der Welt. Und das muss wieder zurückkommen.
Trotzdem fragt man sich ja, verteidigungsfähig machen, sicher machen. Wer ist denn die Bedrohung, wenn nicht Russland? Sie selbst haben Kritik an den aktuellen Russland-Sanktionen geübt und sich für die Wiederaufnahme russischer Gasimporte zu einem unbestimmten Zeitpunkt ausgesprochen. Ist das die ostdeutsche Handschrift, die manchem in der CDU fehlt?
Ja, wir haben vor 2, vor 3 Jahren gesagt, man wird diesen Krieg nicht militärisch gewinnen können und man braucht diplomatische Bemühungen, ganz offensichtlich. War auch meine Haltung die richtige. Wenn wir das vor 1 oder 2 Jahren so betrieben hätten, wären viele Menschen noch am Leben und diese gigantische, auch ökonomische, die Umweltkatastrophe wäre nicht so schlimm ausgefallen. Jetzt ist es so, jetzt muss man die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Mhm. Es ist aus meiner Sicht zwingend, dass wir nie diesen Satz, den Annalena Baerbock ja geprägt hat, nie wieder Russland. Es ist keine Zeit für Diplomatie, es ist die Zeit für Waffenlieferung, dass wir das beiseite legen. Mhm. So werden wir nicht sicher auf diesem Kontinent leben. Russland ist eine Realität. Russland unter Präsident Putin ist derzeit eine Gefahr. Aber wir müssen daran glauben, wir müssen dafür arbeiten, dass auch wieder andere Zeiten kommen, dass wir wieder zusammenkommen und Dinge gemeinsam machen können.
Okay, ist angekommen. So, wollen wir auf die Investitionen kommen, auf die Sie ja schon zu sprechen kamen. Das Geld aus dem Sondervermögen soll auch den Ländern zugutekommen. Manche Städte sind ja perfekt saniert. Zum Beispiel Ihre Heimatstadt Görlitz ist wunderschön wiederhergerichtet. Trotzdem gab es bei der Bundestagswahl 46,7% für die AfD in Görlitz. Also die Frage, hilft das ganze Geld für die Städte überhaupt weiter, wenn es darum geht, das Vertrauen der Menschen wirklich zurückzugewinnen?
Ja, es ist eine notwendige Bedingung, dass es auch ökonomisch vorangeht. Görlitz ist mit Sicherheit die schönste Stadt Deutschlands, das stimmt, dem will ich gar nicht widersprechen. Aber auch dort gibt es beispielsweise bei der Umstellung der Heizsysteme jetzt gerade große Herausforderungen. Es gibt die großen Herausforderungen der Verkehrsverbindungen nach Osteuropa. Ein Thema, was wir bei den Sondierungsgesprächen mit besprochen haben, wo es jetzt auch vorangehen muss.
Und es braucht natürlich auch die Fachkräfte, die das Ganze mit umsetzen, die auch fehlen. Wenn es um den Politikwechsel geht, geht es auch um Wahlversprechen. Und Friedrich Merz betont ja, trotz der zusätzlichen Milliarden, die zur Verfügung stehen, auch sparen zu wollen, sparen zu müssen. Dabei will die Union die Pendlerpauschale erhöhen, die Mehrwertsteuer in der Gastronomie senken, die Mütterrente könnte ausweiten, weitere Steuern senken, die SPD den Mindestlohn verbessern und so weiter und so fort. Und wir hören aus der Arbeitsgruppe Haushalt und Finanzen bei den Koalitionsverhandlungen, dass man sich nicht einig wird. Was heißt denn das jetzt übersetzt? Man wird sich nicht einig.
Naja, Frau Wilmer, bei Ihnen klingt das alles ein bisschen so lax. Aber nee, in Wirklichkeit geht es hier um ein Land mit 80 Millionen Einwohnern. Und die Zahlen, die ich gesehen habe im Bundeshaushalt, die ökonomische Situation, die wir derzeit haben, die sozialen Sicherungssysteme, die finanziell wirklich auch auf Kante gerade genäht sind, um nicht zu sagen, sie riesige Probleme haben, die werden uns vor ganz große Herausforderungen stellen. Es wird Einschnitte geben müssen, es wird Sparen geben müssen. Hm. Es braucht aber vor allen Dingen eins. Dieses Land muss wirtschaftlich stark werden. Wir brauchen Wachstum. Und diese mutwillige Verteuerung der Energie der letzten Bundesregierung war ein Fehlweg, eine Fehlentscheidung, war ein Irrweg. Wir müssen da raus. Und nur wenn wir das schaffen, wird es uns auch gelingen, diese finanziellen Lasten, die jetzt auf uns zukommen, auch zu stemmen. Deswegen, das A und O ist eine starke Wirtschaft, ein Land, was mehr Freiheit gibt den Menschen und den Unternehmen. Das muss das erste Ziel dieser neuen Bundesregierung sein.
Mhm. Tja, und die erste Herausforderung ist erstmal die Einigung in den Koalitionsverhandlungen, was auch nicht einfach zu sein scheint. Ministerpräsident Sachsens und stellvertretender CDU-Vorsitzender Michael Kretschmer, vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gern.
Sie feiern die Kurden in der Türkei. Heute ist Newroz, das kurdische und persische Neujahrsfest. Weltweit ein Feiertag für mehr als 300 Millionen Menschen. Er steht für den Frühlingsbeginn, aber auch für Widerstand. Und damit kennen sich die Kurden in der Türkei, die knapp ein Fünftel der Bevölkerung ausmachen, gezwungenermaßen sehr gut aus. Das Neujahrsfest zu begehen war in der Türkei lange verboten. In Städten wie Diyarbakir im Südosten des Landes zelebrierten es die Menschen trotzdem. So auch heute, während gleichzeitig die Proteste gegen die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters İmamoğlu anhalten. Katharina Willinger.
Tanzen gehört beim Newroz-Fest dazu. Devrim Demir feiert das kurdische Frühlingsfest seit ihrer Kindheit. Oft heimlich, denn es sei damals verboten gewesen, wie viele kurdische Traditionen, erzählt die Politikerin der kurdischen Dem-Partei. Ich erinnere mich gut daran, wir haben damals heimlich Feuer in den Straßen angezündet oder irgendwo in einer abgelegenen Ecke. Das diesjährige Newroz sieht ein wenig anders aus. Zehntausende Menschen feiern heute in der kurdischen Hochburg Diyarbakir. Zwischendrin Poster von Öcalan, dem inhaftierten Anführer der PKK. Ende Februar rief er die verbotene kurdische Arbeiterpartei zur Niederlegung der Waffen auf, Auftakt für einen möglichen Friedensprozess. Voraussetzung sollen mehr Rechte für die Kurden sein. Devrim Demir ist noch skeptisch. Die 43-Jährige war bis vor wenigen Monaten Bürgermeisterin der Stadt Mardin. Im November 2024 wurde sie abgesetzt wegen Terrorvorwürfen. Kurz danach bekam sie Besuch. Vom Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu. Er solidarisierte sich mit ihr. Jetzt könnte dem CHP-Politiker die Absetzung drohen oder sogar eine Gefängnisstrafe. Ich muss sagen, dass ich jetzt sehr besorgt um ihn bin. Das Ganze geht in eine hochproblematische Richtung, die wir aber irgendwie vorhergesehen haben. In Istanbul demonstrierten heute tagsüber erneut Tausende gegen İmamoğlu's Festnahme und gegen Präsident Erdogan. Tayyip tritt zurück, rufen diese Studierenden. Einige von ihnen tragen Masken zum Schutz vor Strafverfolgung. Noch immer herrscht Versammlungsverbot. Wir kämpfen alle gemeinsam gegen diese Gesetzlosigkeit. Es kann doch am Ende jeden treffen. Beinahe zeitgleich spricht wenige Kilometer entfernt Staatspräsident Erdogan. Ihm wird vorgeworfen, İmamoğlu als seinen größten Konkurrenten aus dem Weg räumen zu wollen. Erdogan streitet das ab und warnt die Demonstrierenden. Ich sage es ganz deutlich. Die Straße, auf die die CHP-Führung euch ruft, vergesst das nicht, ist eine Sackgasse. Trotz aller Drohungen, die Demonstrationen werden größer. Am Abend versammeln sich vor dem Istanbuler Rathaus Zehntausende Menschen. Am Rande kommt es zu Ausschreitungen mit der Polizei, die mit Tränengas gegen Demonstrierende vorgeht. Das Newroz-Fest in Diyarbakir läuft weitgehend ruhig ab. Womöglich ein Resultat des politischen Tauwetters im Kurdenkonflikt. Devrim Demir und ihre Parteikollegen sind allerdings überzeugt, die Entwicklungen im fernen Istanbul schaden allen im Land. Das alles macht uns Sorgen. Gerade jetzt, wo wir über den gesellschaftlichen Frieden und eine demokratische Gesellschaft sprechen, ist die Tatsache, dass der Istanbuler Bürgermeister festgenommen wird, dass eine Zwangsverwaltung droht, etwas, das dem Friedensprozess schadet. Bisher wurde es uns angetan, sagt Devrim, nun der CHP. Da gäbe es keinen Unterschied.
Katharina Wellinger in Istanbul. Katharina, wir haben es gerade gesehen, die Proteste in Istanbul, die sind schon gewaltig. Wie wird sich das voraussichtlich weiterentwickeln?
Also es war jetzt schon so, dass wir beobachtet haben, dass seit Mittwoch die Proteste kontinuierlich größer geworden sind. Wir haben ja die Bilder gerade im Beitrag gesehen. Die CHP spricht sogar von 300.000 Teilnehmern. Das können wir jetzt schwer beurteilen, aber Zehntausende waren es sicherlich. Morgen wird ein entscheidender Tag sein, denke ich. Die Regierung bzw. das Gouverneursamt hat angekündigt, dass noch mehr Straßen, noch mehr U-Bahn-Stationen und vor allen Dingen Zugänge zum Istanbuler Rathaus gesperrt werden sollen. Das Ziel dahinter ist natürlich, noch mehr Demonstrationen zu verhindern. Es gab auch ein riesiges Polizeiaufgebot heute. Wir haben es ja auch gerade gesehen, mit Tränengas, aber teilweise auch mit Gummigeschossen, behaupten Studierende, sei gegen sie vorgegangen worden. Und am Abend, das ist natürlich das Wichtigste, da soll İmamoğlu dem Haftrichter vorgeführt werden. Und dann wird klar, wird er freigelassen oder muss er in U-Haft und dann könnte es noch mehr Demonstrationen geben.
Und wie wahrscheinlich ist das? Also was wird aus dem Istanbuler Bürgermeister İmamoğlu?
Also die meisten Beobachter gehen davon aus, dass er in Haft muss. Dazu ist das, was bisher geschehen ist, eigentlich zu eindeutig. Und die Regierung sagt ja auch ganz offen, die Vorwürfe seien wahr. Also man überlässt das ja anscheinend, wie man ja auch immer behauptet hat, nicht der Justiz. Es gibt eine Vorverurteilung. Und dann rechnen viele damit, dass es einen Zwangsverwalter geben könnte für die Stadt. Das wäre natürlich ein echtes Novum, ein weiterer Schritt in der Richtung, also in der weg von der Demokratisierung, weg von der Demokratie und weiterhin mehr zu einem autoritären Staat unter Erdogan, so viele Kritiker.
Katharina Wellinger in Istanbul, vielen Dank für die Einschätzung. Tja, wie die Kinder, die hier so dekorativ um den US-Präsidenten drapiert wurden, während er ein weiteres seiner vielen Dekrete unterzeichnete, wohl sagen wir, in 20 Jahren über diesen Moment denken werden. Werden Sie Donald Trump dankbar sein für alles, was er für Sie getan hat? Oder werden Sie bedauern, Teil einer Inszenierung gewesen zu sein mit unguten Folgen? Trump hat per Erlass die Auflösung des Bildungsministeriums angeordnet. Das ist aber nur ein kleiner Teil des großen Trump-Projekts, das vor allem darauf abzielt, die Justiz gefügig zu machen, wie Kerstin Klein berichtet.
Hinter diesen unscheinbaren Mauern wird heute eine entscheidende Frage verhandelt. Hat die Trump-Regierung eine Gerichtsanordnung bewusst ignoriert? Die Regierung sagt nein, der Richter hat massive Zweifel. Es geht um diese publikumswirksame Abschiebung von Venezolanern am Wochenende nach El Salvador. Der Bezirksrichter hatte angeordnet, die Abschiebungen auszusetzen und Flugzeuge umkehren zu lassen. Das geschah nicht. Nach Darstellung des Weißen Hauses, weil es zu spät war. Unklar, ob das stimmt. Und genau deshalb sprechen einige in den USA bereits von einer Verfassungskrise. Wir kommen ihr sicherlich näher. Es gibt da keine klare Linie, wo man sagen kann, gestern hatten wir noch keine Verfassungskrise und heute haben wir eine zu 100%. Aber wir sind hier ganz sicher mindestens in einer sehr erschreckenden und gefährlichen Situation. In einem Post hat Präsident Trump jüngst gar ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Richter gefordert und dafür Widerspruch erhalten von ihm, dem Vorsitzenden des Supreme Court des obersten Gerichtshofs. John Roberts, ein Konservativer, warnte, Amtsenthebung sei das falsche Mittel, wenn einem ein Urteil nicht gefällt. Das Klima im Land verschärft sich. Jüngst gab es eine Bombendrohung gegen die Schwester der Supreme Court-Richterin Amy Coney Barrett. Auch die Rhetorik der Trump-Regierung heizt eher an. So beschimpfte Trump den Richter im aktuellen Fall als radikalen linken Irren und sagte heute, es ginge ihm nicht um die Einhaltung des Rechts, sondern um die Freilassung von Kriminellen. Das sind böse Leute, da kann der Richter nicht sagen, er will sie hier behalten. Er ist nicht zum Präsidenten gewählt worden von mehr als 80 Millionen. Auch Trumps Team spricht Richtern, die nicht im Sinne der Regierung urteilen, immer wieder die Legitimation ab. Die Richter in diesem Land arbeiten fehlerhaft. Wir haben Richter, die einseitig wie Aktivisten agieren. Sie wollen dem Präsidenten der Vereinigten Staaten die Politik diktieren. Sie wollen seine Vorhaben ausbremsen und das ist unakzeptabel. Gut möglich, dass viele der Rechtsstreitigkeiten am Ende hier landen, vor dem Supreme Court. Der hat eine klare konservative Mehrheit. Und Trump scheint davon auszugehen, dass die für ihn entscheiden wird. Wohl auch, weil er gleich drei Richter dorthin berufen hat. Ich denke, Trump liegt falsch mit der Annahme, dass die von ihm ernannten Richter sich verpflichtet fühlen, immer zu seinen Gunsten zu stimmen. Es ist wahrscheinlich, dass sie auch mal gegen ihn entscheiden. Und vielleicht ermuntert Trump sie mit seinem Verhalten sogar dazu, weil sie sonst aussehen, als wären sie reine politische Werkzeuge. Klar scheint, der Präsident testet die Grenzen seiner Macht. Es wird auf das Parlament und auf die Justiz ankommen, diese Grenzen zu verteidigen.
Gudrun Engel in Washington. Gudrun, welche Strategie verfolgt Donald Trump da?
Naja, seit er wieder im Amt ist, hat er absolut aggressiv seinen Streit mit der Justiz intensiviert. Er diffamiert und er diskreditiert Richter, wo er nur kann. Und das Ziel ist ganz klar, die Justiz zu untergraben. Er hat dafür wohl zwei Antriebsfedern. Das eine ist, wie so oft bei ihm, Rache. Denn er hat dem Justizministerium immer noch nicht verziehen, dass es so viele Ermittlungen gegen ihn gab vor der Wahl. Und das andere, da geht es natürlich darum, die Gewaltenteilung zu untergraben, die Macht bei ihm zu bündeln und eben per Dekret zu regieren. Er wird wohl der Präsident sein, der die meisten Dekrete unterschrieben hat in den ersten 100 Tagen, wenn die mal um sind. Er will also per Dekret schnell und hart regieren und da jetzt auch keine kritischen Einsprüche von Seiten der Justiz dazu bekommen. Die Taktik dazu ist sehr perfide, indem er eben Richterinnen und Richter diskreditiert. Wir haben es ja gerade in dem Beitrag gesehen, indem er sie dann beschimpft, wenn ein Richterspruch fällt, der nicht in sein Konzept passt. Und indem er das Ganze sehr schnell aufs Emotionale dreht, um auch die Amerikanerinnen und Amerikaner zu erreichen. Und eben zu sagen, seht her, die Richter wollen, dass Straftäter, Vergewaltiger hier im Land frei rumlaufen. Das ist gar nicht der Punkt. Die Richter bestehen einfach auf ein rechtsstaatliches Verfahren, um zu prüfen, ob es sich wirklich um Straftäter handelt, bevor sie abgeschoben werden, beispielsweise. Aber alles bei dieser Taktik zielt eben darauf hin, das Vertrauen in die Justiz zu untergraben, das emotional bei der Bevölkerung irgendwie zu verankern und eben ja die Glaubwürdigkeit der Richterinnen und Richter in Zweifel zu ziehen. Mhm.
Warum sehen wir eigentlich so wenig Widerstand aus der Zivilgesellschaft gegen Trumps Vorgehen?
Ich würde sagen, das ist ein Mix aus Gründen. In meiner Wahrnehmung ist es da viel Schockstarre, da ist Angst, da ist Geschichtsvergessenheit. Es ist eine Kombination. Es gibt Proteste, wenige und auch nicht so groß. Wir waren auf einigen und tatsächlich habe ich festgestellt, viele Menschen gehen da aus Angst auch gar nicht hin, weil sie eventuell Angst haben vor den Konsequenzen. Viele, die dort auch sind, sind vermummt, damit man sie nicht erkennen kann, weil sie denken, wenn ich da jetzt auftauche, verliere ich vielleicht hinterher meinen Job. Oder was auch immer da noch passieren kann. Wir haben dort sehr viele eher ältere Menschen getroffen. Das spricht dafür, dass sie eher ein Geschichtsbewusstsein haben, wissen, wo sich das alles hin entwickeln kann. Und sie sagen eben auch, ich bin mittlerweile Rentner, mir kann nichts mehr passieren.
Mhm. Gudrun Engel in Washington. Herzlichen Dank. Und zurück nach Deutschland, wo ein Drittel der Landfläche hieraus besteht, aus Wald. Aber nicht überall geht es den Bäumen so prächtig wie diesen hier. Nur jeder fünfte gilt als gesund. Keine zufriedenstellende Bestandsaufnahme heute am Internationalen Tag des Waldes. Wälder erkranken und sterben aus verschiedenen Gründen. Für nicht wenige ist der Klimawandel verantwortlich. Und es gibt Ideen, wie die ehemals bewaldeten Flächen neu genutzt werden können. Eine davon hat auch mit Blättern zu tun, allerdings mit Rotorblättern. Katharina Spreyer.
Mitten im Wald. Eine Baustelle. Hier entsteht ein Windrad. Eberhard von Wrede gehört dieses Stück Wald im sauerländischen Sundern und er hat es vor einigen Jahren an eine Energiefirma verpachtet.
Wir liegen relativ hoch, wir haben Fläche, wir liegen weit von Dörfern, von Siedlungsflächen entfernt. Hier haben wir den Freiraum, um Windräder zu errichten. Und gleichzeitig ist es aber auch für die Waldbesitzer eine Einnahmeposition.
Damit kann er künftig bis zu 100.000 Euro im Jahr verdienen. Fast 10-mal mehr als vorher mit der Forstwirtschaft auf derselben Fläche. Aber
seit 2018, Beginn der Dürre, haben wir als Waldbesitzende sehr große Flächen, Fichten verloren. Aktuell sterben die Buchen ab. Der Prozess geht weiter. Der Wald leidet weiter unter dem Klimawandel. Und wir generieren jetzt Einnahmen, um die Wälder wieder aufzubauen und klimafit, klimadynamisch zu gestalten.
Für ihn also eine Möglichkeit, die unter anderem durch Borkenkäfer beschädigten Waldgebiete aufzuforsten. Die Windenergie aus dem Wald boomt. Durch das Wind-an-Land-Gesetz der Ampelregierung wurden vor 2 Jahren die Hürden für die Genehmigung von Windrädern im Wald abgebaut. Eine der Maßnahmen für eine schnellere Energiewende bis 2030. Einige Naturschützer sehen das kritisch. Mehr Windkraft, unbedingt, aber nicht um jeden Preis. Der Wald, ein vielfältiger Lebensraum, sollte weiterhin geschützt werden.
Es geht schon so ein bisschen darum, dass quasi der Klimaschutz gegenüber dem Arten- und Naturschutz ausgespielt wird. Das ist sozusagen, es gibt nur ein Thema, wir müssen Energiewende hinbekommen, egal wie und was und wo. Und ich natürlich, der NABU sieht das ebenso, wir müssen das schaffen, wir werden das auch schaffen, aber wir werden das auch schaffen, wenn wir einfach Natur- und Artenschutz ernster nehmen, den Biodiversitätsverlust ernster nehmen. Und das hat uns in den letzten Jahren einfach auch gefehlt.
Sunderns Bürgermeister Klaus-Rainer Willicke findet den Standort Wald generell gut, vor allem weil die Windräder so die Anwohner optisch weniger stören. Aber ein Anliegen bleibt.
Wenn wir da nicht mit Augenmaß vorgehen, dann kippt irgendwann die Stimmung. Vor allen Dingen dann, wenn die Leute den Eindruck haben, da kommen irgendwelche Unternehmen aus weiß der Teufel woher, benutzen unsere Landschaft und machen den schnellen Euro. Es muss schon Möglichkeiten geben, dass die Bürger und Bürgerinnen beteiligt werden. Und daran arbeiten wir im Augenblick auch.
Ein kleiner Anteil der Gewinne fließt per Gesetz zurück in die Stadt. Er möchte, dass es mehr wird. Im Hochsauerlandkreis wurden in den vergangenen 2 Jahren 60 Anträge für Windräder in Wäldern gestellt. Die Anlage im Forst von Eberhard von Wrede soll im November fertig sein.
So, und weitere Nachrichten des Tages hat jetzt erstmal Konstantin für uns.
Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat zusätzliche Militärhilfe für die Ukraine bewilligt. Das Paket hat einen Umfang von 11,3 Milliarden Euro für 5 Jahre, davon 3 Milliarden noch in diesem Jahr. An diesen 3 Milliarden war die Ampelkoalition zerbrochen. Die SPD hatte gefordert, dafür die Schuldenbremse zu lockern. Die FDP hatte das abgelehnt. In Israel ist der Konflikt zwischen Premierminister Netanyahu und Geheimdienstchef Barr weiter eskaliert. In der Nacht hatte die Regierung Barr entlassen, doch wenig später hob das oberste Gericht die Entscheidung auf. Es müsse zuerst eine Anhörung geben. Der Geheimdienst und die Regierung werfen sich gegenseitig Versäumnisse vor, die den Überfall der Terrorgruppe Hamas im Oktober 2023 begünstigt hätten. In der Nacht waren in Jerusalem Tausende auf die Straße gegangen, um gegen die Entlassung Barrs zu protestieren. Die Gletscher der Hochgebirge rund um die Welt schmelzen schneller denn je. Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht der Vereinten Nationen zum Weltgletschertag, der in diesem Jahr zum ersten Mal begangen wurde. Die Forscher warnen vor den Auswirkungen auch im Tal. Mit den Eismassen gehen riesige Trinkwasserspeicher verloren. Außerdem drohen Niedrigwasser etwa auf dem Rhein. Ein Brand in einem elektrischen Umspannwerk hat den Londoner Flughafen Heathrow lahmgelegt. Das Feuer war in der Nacht ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar. Durch den Stromausfall standen tagsüber alle Maschinen still. Mehr als 1300 Flüge wurden gestrichen. Am Abend wurde der Betrieb wieder aufgenommen. Es kommt aber noch zu Verspätungen.
Die weiße Taube. Schon im Alten Testament brachte sie mit Olivenzweig im Schnabel Noah nach der Sintflut den Frieden. Und auch Picasso schuf für einen Weltfriedenskongress ein Kunstwerk mit eben jenem Vogel und nannte dann sogar seine Tochter Paloma, Taube auf Spanisch. Symbolisch fliegt sie für den Pazifismus, in der Geschichte aber auch immer wieder für militärische Zwecke. Die Taube als Überbringerin von Nachrichten. Ein Relikt der Vergangenheit? Keineswegs. Denn in Frankreich stehen noch immer gefiederte Soldaten im Dienst. Friederike Hofmann.
Heute lassen Sie sich etwas bitten.
Jetzt habe ich dich.
Voilà.
Feldwebel Sylvain mit seinen Rekruten auf dem Weg zum Manöver. Diese Tauben stehen im Dienste des 8. Fernmelderegiments der französischen Armee. Heute ist individuelles Flugtraining angesagt.
Das ist eine Mittelstreckentaube. Sie schafft normalerweise so zwischen 350 bis 600 Kilometer.
Seine Kameraden können Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde erreichen. Sylvain überwacht die Performance des Geschwaders.
Manchmal verirren sie sich, weil sie müde sind, aber das ist selten. Sie lassen sich von nichts aufhalten.
Diese Superkräfte machen sie für die Armee so interessant. Zu ihrem Taubenschlag auf dem Militärgelände bei Paris finden sie immer zurück, egal was kommt. Dafür orientieren sie sich an Bergen, Flüssen, am Erdmagnetfeld und am Geruch.
Die Taube hat eine bessere Witterung als ein Hund. 10, 20 Kilometer entfernt nehmen sie bereits den Geruch ihres Taubenschlags wahr.
Rührend kümmert sich der Unteroffizier um seine fast 200 gefiederten Soldaten. So gibt es nur edelste Körner für beste Leistungen. Das französische Militär ist das einzige in Europa, das noch eigene Brieftauben hält.
In der französischen Armee haben Brieftauben eine lange Tradition, um Nachrichten zu übermitteln. Das ist ein Wissen, was die Armee nicht verlieren möchte.
In kleinen Röhrchen wurden Nachrichten an den Füßen der Tauben befestigt. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg spielten sie eine wichtige Rolle, um Botschaften von der Front zu überbringen.
Das ist eine Originalnachricht von 1917, mit einer Taube geschickt.
Sylvain betreibt sogar ein kleines Museum darüber.
Was vor 100 Jahren funktionierte, funktioniert theoretisch immer noch. Wenn es einen Moment gäbe ohne Elektrizität, müsste man ja weiter kommunizieren. Und die Taube könnte in so einem Fall eine Option sein.
Heute treten die Tauben von Feldwebel Sylvain vor allem bei Wettbewerben an oder werden bei Zeremonien eingesetzt. Und das soll eigentlich auch so bleiben.
Also bleiben möge ja auch das frühlingshafte Wetter. Dürften sich zumindest viele wünschen. Geht der Wunsch auch in Erfüllung, liebe Claudia?
Ja, Jessie, weil frühlingshaft wird es bleiben, aber nicht mehr ganz so extrem warm wie im Moment. Das heute war der bisher wärmste Tag in Castrop-Rauxel, Nordrhein-Westfalen. 24,2 Grad. Jetzt Ende März wären erwartbar eher so um die 12 Grad und ein bisschen runter wird es in den nächsten Tagen gehen, auch wenn es keine 12 Grad werden, sogar 14, 15 werden noch erreicht. Wir hatten es gerade schon in den Nachrichten und es ist natürlich ein Riesenthema. Wir gucken solche Temperaturen immer mit einem etwas lachenden und weinenden Auge an, wenn man bedenkt, eben heute Weltgletschertag, dass es die Gletscher in Deutschland in 5 bis 10 Jahren wohl nicht mehr geben wird. Hier beispielsweise die Gletscher, die so rund um die Zugspitze vorhanden sind, die Gletscher, die es jetzt noch im Berchtesgadener Land gibt. Und man sieht, die haben in den letzten Jahren, vor allen Dingen seit 1985, extrem an Volumen verloren. Von rund 10 Millionen Kubikmetern auf jetzt unter 2 Millionen. Man sieht, Berchtesgadener Land, da gibt es jetzt schon fast keine Gletscher mehr. Und das wird in den nächsten Jahren auch nicht besser sein. Kommen wir zurück zu unserem Wetter. Da war es heute sehr sonnig. Jetzt in den letzten Stunden kamen bereits aus Südwesten hohe Wolkenfelder herein, also Schleierwolken. Die werden sich in der Nacht weiter ausbreiten und die haben Sahara-Staub dabei, weil sie direkt aus Süden kommen. Dementsprechend wird die Sonne morgen auch so ein bisschen milchig durchscheinen, war heute schon in Baden-Württemberg der Fall. Im Laufe der zweiten Tageshälfte, was ist denn jetzt los? Im Laufe des Nachmittags wird es von Südwesten her wieder auflockern. Dann allerdings können sich einzelne Quellwolken bilden, sodass auch mal ein paar Tropfen fallen. Nach Nordosten hin bleibt es dagegen trocken und sonnig. Und in der Nacht auch ziemlich kühl mit Temperaturen von 2 bis 4 Grad. Den Rhein entlang morgen früh 10 bis 12 Grad. Im Laufe des Nachmittags nach Westen und Südwesten wieder bis zu 20 Grad. Dagegen mit Seewind an der Ostsee lediglich so 6, 7 Grad. Die nächsten Tage vor allem nach Süden hin dichtere Wolken, einzelne Schauer sind möglich. Und dann am Montag Höchsttemperaturen von nur noch 10 bis 17 Grad. Immer noch ganz schön warm.
Ich würde auch sagen, nehmen wir trotzdem. Ne? Danke, Claudia. Ja, das waren die Tagesthemen am Freitagabend. Hier im Ersten wird jetzt ermittelt.
Oh ja, und zwar von den Tatortkommissaren aus München.
Die Tagesthemen, die gibt es morgen Abend dann schon um 21.45 Uhr. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.